NDR Kultur. CD-Neuheiten.
Heute mit Christiane Irrgang am Mikrofon. Seien Sie willkommen. Und trauen Sie Ihren Ohren ruhig weiter, wenn Sie nun eine ziemlich verrückte Geschichte hören. Da behauptet nämlich einer, er habe eine Zeitmaschine bestiegen und sei nach Wien im Jahr 1789 gereist. Helmut Eisel, Klarinettist und Komponist aus Saarbrücken.
Ja, ich habe einen sehr netten Herrn getroffen, der fantastisch Klavier spielen konnte. Vor allem konnte er auf dem Klavier fantasieren. Und ich habe mich natürlich gleich total mit ihm angefreundet. Das führte letztendlich dazu, dass er mir ein Klarinettenkonzert komponiert hat. Das war natürlich eine fantastische Stimmung damals. Es gab einerseits diese Menschen wie Wolfgang Amadeus Mozart, die vor sich hin fantasiert haben und das unglaublich gut konnten. Es gab andererseits den beginnenden Trend, dass man sagte, ein Musiker soll das spielen, was hier notiert ist. Zu dieser Gattung gehörte sicher Anton Stadler, der Leibklarinettist von Wolfgang Amadeus Mozart. Und man sagt ja heute, dass Mozart für ihn damals dieses Konzert geschrieben hat, weil natürlich diese Episode mit unserem Zusammentreffen relativ kurz war. Anton Stadler war damals eigentlich zweiter Klarinettist, also gar nicht so sehr der Solist, der immer oben spielt. Tatsächlich war es wohl so, dass die Idee bei diesem Klarinettenkonzert von vornherein war, ein neues Instrument auszuprobieren. Mozart war ja völlig fasziniert von den tiefen Klarinettentönen. Es war damals ein neues Instrument, das auch ein bisschen kompliziert in der Bauweise war. Also es ist halt eine verlängerte Klarinette, wo noch vier Halbtöne dranhängen. Und es konnte sich später nicht so richtig durchsetzen, was eigentlich sehr schade ist. Gerade diese tiefen Töne, die bringen natürlich unheimlich viel Farbe. Und ich glaube, dass ich dann damals auch da war und eine Bassettklarinette mitgebracht hat, das tat noch ein Übriges.
Hier kommt Ihnen wahrscheinlich etwas Spanisch vor, oder vielmehr jüdisch. Mit Recht, denn in der Koproduktion mit seinem Wiener Kollegen hat Eisel seine langjährigen Klezmer-Erfahrungen eingebracht. Und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Mozart hätte fremdländische Musikeinflüsse aller Art mit Begeisterung aufgegriffen, glaubt er. Und woher, wenn nicht von reisenden Musikanten, hätte er sie nehmen sollen?
Also war Mozart wirklich ein E-Musiker damals? Ich meine, diese Begriffe gab es ja noch gar nicht zu der Zeit. Und ich denke, heute verwischen die Grenzen wieder mehr und mehr, weil einfach junge Leute sich dagegen aufbäumen. Es gibt jetzt zusehends Musiker, die Improvisationsparts einbauen, zumindest mal vorsichtig bei Kadenzen. Musiker, die versuchen, overcross-mäßig was zu machen zwischen Klassik, Jazz und artverwandten Stilistiken. Aber ich glaube, es ist noch sehr neu heute. Jeder sagt ja, so ganz richtig meins ist das ja jetzt nicht. Und der andere sagt es halt auch, so ganz richtig seins ist es nicht. Also hat jeder auch ein bisschen was zu schimpfen.
Ha ha ha!
Ist das nun Mozart oder Eisel? Oder anders gefragt, kann man mit solch einem Ansatz Mozart wirklich gerecht werden? Aber das ist gar nicht Helmut Eisels Anliegen.
Das haben so viele Klarinettisten vor mir auch schon gemacht. Warum um alles in der Welt soll ich das nochmal machen? Es gibt wunderschöne Einspielungen von Sabine Meyer, von Sharon Kamm. Gerade die beiden sind schon so unterschiedlich, so weit auseinander. Und sie sind trotzdem beide wunderschön. Warum soll ich versuchen, das nochmal zu machen? Das macht keinen Sinn für mich.
Ja, das wäre ja im Grunde ein Todesurteil für alle klassischen Musiker heute, wenn die alle so dächten. Wenn jeder Pianist sagt, ach Himmel, was soll ich denn jetzt noch Chopin-Konzerte anspielen?
Gut, ich denke, ein Klassiker sieht's sicher nochmal ein bisschen anders. Jeder hat seine Schwerpunkte, die er in die Musik hineinsetzt. Für mich ist die Emotionalität, die dieser Musik innewohnt, was sehr Wichtiges. Und ich kann dieser Emotionalität größere Rechnung tragen, wenn ich Stellen erweitere, wenn ich größere Improvisationsparts zulasse. Für einen studierten klassischen Musiker ist wahrscheinlich die Formästhetik deutlich wichtiger, als sie für mich etwa ist.
Wie improvisiert ist es denn? Also wenn Sie es heute hier und morgen dort spielen, werden das wieder ganz unterschiedliche Fassungen, anders als auf der CD?
Also Sie finden natürlich viele Stellen, die so sind, wie Mozart sie auch geschrieben hat. Es gibt aber dann auch immer wieder, ich würde mal sagen, gut, Sie sehen es allein schon an der Länge. Das Original dieses Konzerts ist etwa 26 Minuten lang, ich liege bei 40 oder so. Und daran merken Sie schon, ich habe erhebliche Teile dazu geschrieben. Von den Stellen, die ich übernehme, also wo das Orchester das Gleiche spielt wie im Original, da gibt es Passagen, die sind 1:1. Da gibt es Passagen, die sind ein bisschen weiter improvisiert und es gibt Passagen, die sind völlig frei improvisiert. Und das werden Sie bei jedem Konzert von mir auch finden. Der Anfang des Adagios wird immer gleich sein. Die Mitte wird immer anders sein, der Schluss wird auch wieder gleich sein.
Und das Orchester hat auch ein bisschen andere Stimmen bekommen von Ihnen?
Das Orchester hat erweiterte Stimmen bekommen. Zum Teil musste ich ein bisschen nachzeichnen. Wenn Sie improvisieren, brauchen Sie einen gewissen Halt. Das führt dazu, dass ich zum Teil den Basspart ein bisschen verstärkt habe, die Dynamik ein bisschen nachgezeichnet habe. Dann war der zweite Schritt, dass ich Zwischenteile geschrieben habe. Und der dritte war dann, dass ich geeignete Teile mitten in den Stücken einfach erweitert habe.
Frage, hier hat Giora Feldmann Pate gestanden. Und er war es tatsächlich auch, der damals, 1989, Helmut Eisel erstmalig mit Klezmermusik bekannt machte.
Da steckt ja so eine Art Philosophie drin. Wenn Sie sich das Wort Klezmer ansehen, das besteht aus den Stammsilben Kli, Semer. Das bedeutet Gefäß des Liedes, Medium zur Musik. Das will heißen, wir Musiker, wir machen keine Musik, wir produzieren keine Musik, sondern wir geben Musik eigentlich nur weiter. Musik ist als Ursubstanz vorhanden, es ist ein Bestandteil der Schöpfung. Und wir Musiker greifen das auf und teilen es unserem Publikum mit. Und vor einer solchen Idee ist es völlig egal, ob Sie Weltmusik, Klezmer, Jazz oder Klassik spielen. Sie schöpfen aus der gleichen Ursubstanz und das soll sich dem Publikum mitteilen. Für mich ist es nicht so wichtig, ob ich unterscheiden kann, ob jemand 100% wirklich Klassik oder 100% Klezmer spielt. Für mich ist es entscheidend, wenn ich ihm zuhöre, ob er mir was zu sagen hat, ob es mich berührt, ob er was mit mir teilt. Und ich denke, das ist so der gemeinsame Nenner, den wir zwischen den verschiedenen Stilrichtungen auch finden müssen.
Und wie ist es mit den Emotionen, die Sie angesprochen haben? Denn das scheint mir gerade heute dieses Typische, das überschäumende Fröhlichkeit, genau wie diese unglaubliche Melancholie darin vorkommen.
Das ist natürlich heute was, wo sich gerade Klassik und Klezmer sehr stark unterscheiden. Also in der Klassik habe ich oft das Gefühl, dass es Musikern sehr verdächtig wird, wenn eine emotionale Seite von der Musik mit hervorgekramt wird. Man sieht es nicht gerne. Bei Klezmer ist es hingegen ganz wichtig. Sie müssen sehen, Klezmer-Musik ist ja eine Instrumentalmusik, die in der Regel nicht sich über Wort mitteilte. Und die Musiker mussten natürlich, um was zu sagen auf ihren Instrumenten, mussten sie auch sich Möglichkeiten schaffen, sich emotional mitzuteilen. Und da hat natürlich die Klarinette später ihren Siegeszug gemacht, denn sie ist der menschlichen Stimme sehr ähnlich. Und auf einer Klarinette kann man regelrecht sprechen.
Und insofern ist die Verbindung zu Mozart dann eigentlich doch wieder sehr naheliegend, weil er oberflächlich ja immer so eine fröhliche Musik geschrieben hat. Mhm. Aber wenn man genauer hinhört, findet man da ja auch unheimlich viele Schattenseiten.
Es sind Schattenseiten drin und es ist auch ein Wahnsinnstiefgang drin. Also es gibt, glaube ich, kaum ein Werk, das so weit interpretiert wurde wie dieses Klarinettenkonzert. Bis hin zu Klopfzeichen von Freimaurern, die sie darin finden. Andererseits ist es so eine irre Komposition. Zuerst mal habe ich aus Originalnoten gespielt, dann merkte ich, ich komme damit nicht klar. Ich habe Zettel geschrieben, wo ich dann für das Orchester Zusatzstimmen draufgeschrieben habe. Die habe ich dann eingeklebt. Irgendwann war das völlig unleserlich und irgendwann kam ich dann auf die Idee, ich schreibe das komplette Konzert ab. Und ich habe dieses komplette Konzert eingetippt und hatte damit aber zum ersten Mal die Gelegenheit, mir dieses Konzert mal anzuhören ohne die Klarinette. Und da war ich total erstaunt, was der da gemacht hat. Also diese Stimmführung, die ist sowas von interessant. Es ist keine technische Sache. Es ist einfach was, was zu Spannungsbögen führt. Und wenn Sie mal, ja, zum Beispiel im Adagio auf die Bassführung achten, das ist einfach der Wahnsinn, was da aufgebaut wird. Erst da habe ich beschlossen, diesen kompletten Mittelteil frei zu improvisieren. Davor habe ich das Adagio eigentlich relativ original gespielt. Und nachdem ich das mir ein paar Mal angehört habe, dachte ich, nee, das muss ich einfach als Vorlage nehmen für eine Improvisation, denn was das Orchester dort macht, das ist das, was eine richtig gute Jazzband auch macht. Sie baut mir Spannungsbögen, wo ich einfach richtig, ohne großartig drüber nachzudenken, mich davon tragen lassen kann. Wir haben das beim Einspielen von diesem Konzert auch festgestellt. Die Musiker fingen relativ analytisch an, die haben richtig gespielt und ließen sich dann von dieser Musik regelrecht einfangen. Sie merken das an einigen Stellen in diesem Konzert. Am Schluss vom Adagio haben wir eine sehr schöne Stelle, wo Sie merken, die Atmosphäre hat sich vollkommen verändert. Es ist unglaublich leise geworden alles und unglaublich dicht.
Thank you.
Und nun leitet eine ziemlich schräge Kadenz in den dritten Satz über. Das war das Adagio aus Mozarts berühmtem Klarinettenkonzert. Hier allerdings in einer buchstäblich unerhörten Fassung von und mit Helmut Eisel. Begleitet wurde er vom Thüringischen Kammerorchester Weimar, die Leitung hatte Martin Hoff. Auf der Produktion des Labels Animato sind außerdem noch drei Stücke zu hören, bei denen der Klarinettist Helmut Eisel mit seinem Trio REM zusammenarbeitet. Eine Bearbeitung des Adagios aus dem Klarinettenquintett und zwei Eigenkompositionen, frei nach Mozart, Fantasien beim Kegeln und Mozart-Google. Auch da gibt es noch einiges zu entdecken. Bobby McFerrin könnte zum Beispiel ein kurzes Gastspiel gegeben haben. Alles in allem eine CD, die Puristen vielleicht schockieren wird, allen anderen aber richtig viel Spaß bieten kann. Doch, das ist erlaubt, auch in der ernsten Musik.